dass wir heute Morgen Gemeinschaft haben. Kannst du uns auch umswitchen aufs andere Mikro? Ja? Okay. Schön, dass wir Gemeinschaft haben nach 2 Jahren wieder Essen. Schön, dass wir hier Gemeinschaft haben im Gottesdienst. Was ein schöner Moment. Und der Thomas hat es gesagt, heute ist 1. Mai. Was bedeutet das? 1. Mai ist auch Tag der Arbeit. Das ist Arbeitskampf. Das ist, die Arbeiter gehen auf die Straße und holen sich ihre Rechte. Das ist Steine schmeißen. Das ist wütend sein. Und als ich heute in der Zuteilung, als ich in der Zuteilung der Predigtreihe gesehen habe, was mein Thema sein wird, da dachte ich, vom Herrschen und Dienen, wow, das ist eine Männerpredigt. Sehr gut, endlich was für Männer. Herrschen, Macht, Kraft. Wow, schön. Und dann habe ich mich erinnert, ich bin verheiratet. Mit einer Frau. Und es klingt jetzt so, als würde ich mega leiden. Überhaupt nicht. Ich habe mir überlegt, wer ist die Person mit der meisten Macht in meinem Leben? Und dann ist mir meine Frau eingefallen, denn sie kennt mich so gut, dass sie mich mit einem Satz ins Tiefste zerstören kann, dass ich tagelang kein Licht sehe, aber sie schafft es auch, mit einem Satz meinen Blick nach oben zu ziehen und mich wie so emporzuheben und zu sagen, ach Niklas, so, das ist Macht, wow, cool. Und dann habe ich so überlegt und habe gedacht, mehr als die Hälfte der einflussreichsten und mächtigsten Menschen in meinem Leben waren oder sind Frauen, würde ich so schätzen. Deshalb eine gute Nachricht, das ist eine Predigt für alle. Nicht nur für die Männer, sondern auch für die Frauen. Ihr könnt es, glaube ich, auch brauchen. Und vielleicht fällt dir heute Morgen jemand ein, wo du denkst, in meinem Leben, da hatte eine Person so richtig großen Einfluss. Welche Person hatte so richtig großen Einfluss auf dich? Und vielleicht als zweite Frage, wann hast du dich schon mal machtlos gefühlt? Macht an sich ist ja nichts Gutes oder Schlechtes. Auch Gott hat Macht und es ist super. Wir vertrauen ihm, dass er allmächtig ist, dass er was tun kann. Schöne Sache. Ich habe Macht, ich habe Kraft, ich habe den Einfluss, meine Kinder zu beschenken, auszurüsten, aber auch zu bewahren. Und das ist manchmal mit oder manchmal auch ohne deren Einverständnis. Also Macht, in ganz extrem ist es die Durchsetzungsfähigkeit. Wie stark kann sich jemand durchsetzen? Und in alltäglichen Situationen ist es ein bisschen feingliedriger. Es ist so ein Austauschverhältnis, ein Geben und Nehmen zwischen Parteien, zwischen eine Partei, die was vorgibt, eine Partei, die was erfüllt. Und es ist so eine soziale Beziehung. Und Macht innerhalb dieser sozialen Beziehung heißt, den eigenen Willen auch mal gegen ein Widerstreben durchsetzen. Und das Ganze gründet sich auf verschiedene Fundamente. Es wird gleich praktisch. Es beruht auf einer Position oder auf körperlicher Stärke oder auf Überlegenheit intellektueller Art. Zum Beispiel der Staat hat Macht dem Bürger gegenüber. Wir zahlen Steuern, wir müssen uns an die Gesetze halten. Wenn wir das nicht tun, dann kommt die Polizei und setzt diese Macht durch. In der Familie habe ich Macht über meine Kinder. Ich erziehe das Kind. Aber es switcht auch. Es kann sich wechseln. Wer schon mal mit einem schreienden Kind im Supermarkt war, merkt, da ist eine ganz andere Machtdynamik auf einmal am Start, wie noch zu Beginn. Das Kind hat mich im Griff. Irgendwie. Aber es gibt auch das Arbeitsverhältnis, in dem wir stehen, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Wie gestalte ich meine Arbeitszeit? Ich gebe die Macht über meine Zeit meinem Arbeitgeber und der sagt, okay, jetzt machst du heute das und das und dann das und das und je nachdem, wo ich arbeite, ist das mal frei oder mal nicht. Aber ich stehe da auch in einem Machtverhältnis. Und wir schauen uns heute einen Text an, in Markus 10, da spricht Jesus mit den Söhnen des Zebedäus. Das waren 2 Brüder, Johannes und Jakobus, auch aus Galiläa, so wie Jesus, und auch Fischer, so wie Petrus. Und der Kontext, in dem diese Geschichte passiert,
ist sehr, sehr spannend. Deswegen erkläre ich kurz, was so davor passiert ist. Es gibt die Geschichte des reichen Jünglings. Da sagt Jesus diesen berühmten Satz: Eher geht ein Reicher, geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher das ewige Leben kriegt. Es geht da so ein bisschen, dass der reiche Jüngling zu Jesus kommt und fragt, was muss ich denn tun, damit ich das ewige Leben habe? Und Jesus erklärt ihm, so halte ich an die Gebote und Verschiedenes. Und dann sagt er, das mache ich alles, der Jüngling. Und dann sagt er Jesus am Ende, dann gib alles ab, was du hast. Und dann bricht er in sich zusammen und geht weg. Und dann sind die Jünger so verwundert über diese Aussage, dass sie fragen, was passiert denn? Und dann erklärt Jesus das Konzept vom ewigen Leben. Und gleich im Anschluss, wie dieses ewige Leben hierher kommt, wir hatten es an Ostern, er kündigt sein Leiden an. Und Jesus erzählt von den Geißeln, von den Schlägen, von dem Tod am Kreuz, kündigt es alles an. Und die Auferstehung kündigt er an. Und dann kommen die Jünger. Und das Ganze, noch mal viel besser, passiert auf dem Weg nach Jerusalem. Es ist Tage, Minuten, Stunden, was auch immer, wahrscheinlich eher Tage, aber bevor Jesus nach Jerusalem kommt, er empfangen wird und auch dort stirbt. Also Jesus ist mittendrin von seinem Tod zu sprechen, von dem, was ihn an Qualen erwarten, und dann flammt eine alte Diskussion auf, die die Jünger schon mal hatten. Weil das gleiche Gespräch im Prinzip gibt es schon mal ein Kapitel weiter vorne. Und es passiert was, und dieses Gespräch war anscheinend für Jakobus und Johannes nicht sehr befriedigend, denn sie fragen in Vers 35, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Dann fragte er, was wollt ihr? Was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Und dann sagt Jesus, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr auch empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Und ich finde das einen wahnsinnig spannenden Text. Denn diese Jünger kommen zu Jesus und sie fragen ihn, Meister, das, was wir dich bitten, bitte erfüll's uns. Das ist wie wenn der Eli mich fragt, ich frage dich jetzt gleich was, sag auf jeden Fall ja. Und Johannes und Kobus und Jakobus, sie sind sich dieser Macht bewusst, die Jesus jetzt antreten wird. Dieser Herrschaft bewusst, die Jesus antreten wird. Weil sie wissen, okay, da wird ein Leiden kommen, da wird ein neues Reich kommen. Und wenn das passiert, dann ist ihr Anliegen, ich möchte neben Jesus sitzen. Der eine links und der andere rechts. Und wenn ihr euch vielleicht erinnert an die Stelle, diese zwei, das sind die Jungs, die mal so sauer auf die Samariter waren, dass sie gesagt haben, es möge Feuer vom Himmel kommen und die zerbrennen, so inbrünstig waren. Die hatten so ein Gespür für Macht, dass sie wussten, okay, wenn wir jetzt beten, wie Elia, dann kommt Feuer vom Himmel und verzehrt die. Und Jesus ist voll sauer, weist sie zurecht. Und sie wünschen sich diesen Platz links und rechts von Jesus. Sie haben Erwartungen an das Reich, das Gott baut. Und was bedeutet es denn, zur Rechten und zur Linken zu sitzen? Eine hochgestellte Person, ein König oder wer auch immer, die jemand zur Rechten oder zur Linken hat, die gesteht dieser Person die gleiche Ehre, die gleiche Würde zu, die sie selbst genießt, die gleiche Stellung, ganz umfassend. Die zwei, Johannes und Jakobus, sie fragen, wir wollen die gleiche Stellung haben wie du. Und Jesus sagt, ihr wisst, ihr habt gar keine Ahnung, was euch erwartet. Ihr diesen Kelch, diesen bitteren, ihr wisst gar nicht, was da passiert. Und er schmettert sie nicht komplett ab. aber er gewährt ihnen ihre Bitte nicht und sagt, Gott wird richten, Gott wird bestimmen, wer dort sitzt. Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, dass du manchmal so denkst, boah, so rechts und links von Jesus zu sitzen, das hätte ich gern. Ich hätte gern von Gott diese besondere Berufung für mein Leben. Da, wo ich vor tausenden Leuten spreche. Da, wo ich einen großen Einfluss habe. Das Spezielle. Ich bitte Gott, ich will berufen sein für was Glorreiches. Ich will für eine Mega-Church berufen sein, 5000 Leute oder noch mehr. Aber nicht für so einen kleinen Hauskreis. Nee, bitte nicht. Ich möchte da oben sein, neben dir. Globale Kirche bauen. Ich möchte Menschen erreichen. Und dann passiert das Nächste. In Vers 41. Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und sie ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Und jetzt, spannend, Schlüsselvers. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Dieses Begehren von Johannes und Jakobus, es macht was mit der Gruppe. Sofort ist da Energie drin, sofort sind sie sauer, weil sie wieder davon anfangen. Und Jesus erklärt in diesem Schlüsselvers, wer groß sein will, der muss anderen dienen. Was meint Jesus mit diesem Dienen? Was erklärt er dort? Dieses Wort, das er benutzt, das impliziert Freiwilligkeit. Es ist wie das Bedürfnis, sich um jemanden zu kümmern. Wie zum Beispiel beim Essen. Du hast einen Gast und du dienst ihm. Du hast das Bedürfnis, dass es ihm gut geht. Willst du noch ein bisschen Bohnen? Willst du noch etwas Fleisch? Das ist diese Art von Dienen, die Jesus hier meint. Das ist ein Dienst, der dem anderen einen Vorteil bringt. Komm, nimm du das letzte Stück Fleisch. Oder der Hilfe bringt. Es ist eine direkte Hilfe für jemanden. Das ist eingeschlossen. Es ist keine Arbeitsleistung. Und es ist kein Abarbeiten. Es ist kein Sklave sein. Nein, ein Diener sein. Und es impliziert auch, dass es keine Exklusivität hat. Es ist nicht auf eine Person beschränkt. Dieses Dienen bedeutet an allen. Er soll zum Dienst an allen bereit sein, sagt auch Jesus. Und ganz im letzten Vers spricht Jesus auf seinen eigenen Dienst an. Denn er, der Menschensohn, ist auch nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Es passt genau zu dieser Leidensankündigung davor. Jesus kommt, um zu dienen. Die Jünger, sie sehnen sich nach einer besonderen Rolle in diesem neuen Reich, das Jesus schaffen möchte. Sie wollen gut dastehen, sie wollen glänzen, sie wollen Ehre und Würde und Macht. Und ich kann es nachvollziehen, weil sie gehen durch den Schmutz. Sie werden ausgestoßen, sie werden von Tag zu Tag wahrscheinlich müde laufen, zelten da, mal da, rumreisen, Pharisäerstreit, flüchten, Römer, alles drum und dran, anstrengend. In diesem neuen Reich, das Jesus baut, da Würde, Ehre, Macht. Diese Macht, sie regelt die Beziehungen untereinander. Und das Spannende ist, dass Jesus alles umdreht. Er dreht die Beziehung um, er dreht das Zusammenleben um, er dreht die Verhältnisse, wie wir alles verstehen, um. Nicht der Erste, sondern der Letzte. Nicht der Stärkste, sondern der Diener. Nicht der Reichere, sondern der Arme. Und Jesus gibt diese Tipps zur Einheit. Liebt einander, dient einander, liebe deine Feinde, halte die andere Wange hin, dient nochmal einander, der Erste und der Letzte. Und dann gibt es diese Arbeiter im Weinberg. Da wird der Letzte, der kommt, genauso bezahlt wie der, der am ganzen Tag schon schuftet. Und auch wie er seine Jünger auswählt. Alles ist, Jesus dreht immer das Erwartete, die Beziehungen, die Erforderungen, Anforderungen, er dreht sie immer um. Und wir finden das alles schön. Spannend wird es bei uns erst, wenn wir es anwenden. Die große Herausforderung ist, daraus ernst zu machen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie dient man eigentlich? Wie dienen wir einander? Wie finden wir Nähe und Distanz? Wie gehen wir um mit diesem Verhältnis, das wir haben? Wie gehe ich um mit der Macht, die das Hauskreismitglied, die Person in meinem Hauskreis mir gibt, wenn er mich in sein Leben blicken lässt? Wenn ich weiß, was ihn beschäftigt, wenn ich weiß, was ihn nachts wach hält? Und wie gehen wir mit den Fallstricken um, die da lauern? Denn oft kriselt es ja in diesen Beziehungen. Wir denken oftmals, dienen ist, einer Person in Not einen Nudelsalat vorbeibringen. So, da mache ich jetzt schnell was Gutes. Aber ich glaube, in diesem Dienst, da ist mehr enthalten. Ich möchte ein Modell aus der Psychologie ein wenig aufdröseln. Und im Prinzip denkt ihr jetzt wahrscheinlich alle, boah, mega theoretisch, schrecklich, furchtbar. Habe ich auch gedacht und dann habe ich erkannt, im Prinzip ist es das Gleiche, was in jedem Actionfilm auch stattfindet. Und in jedem Theater und in jedem Dramastück. Und ich bin eigentlich auch kein Fan davon, über Modelle zu predigen, über Psychologie und so weiter. Aber ich glaube, dass wir dadurch Probleme erkennen und dass die Lösung Jesus bietet. Das ganze Ding nennt sich Drama-Dreieck und es kommt aus der Transaktionsanalyse und das ist im Prinzip, so ist das Drama aufgebaut. In jedem Actionfilm, da gibt es ein Opfer, es gibt einen Täter und es gibt einen Retter. Das perfekte Stoff für Drama. Und in diesem Modell ist es wichtig, dass das keine Menschen sind. Es sind Rollen. Ich als Niklas kann in die Rolle des Opfers reinschlüpfen und 5 Minuten später schon wieder in die des Retters. Und vielleicht findest du dich in einem der Rollen wieder oder erkennst da so ein bisschen Parallelen zu deinem Leben. Und jede Rolle vermittelt der jeweiligen Person Sicherheit und Stabilität. Was es gibt ein Oben und ein Unten, ganz automatisch. Es gibt ein Opfer, das sieht sich selbst unten und es gibt den Retter und den Täter und der sieht sich oben. Und das Opfer sagt, ich bin schwach, ich bin unfähig, ich bin hilflos, ich bin unten. Ich kann nichts, ich kann mir nicht helfen und ich brauche Sicherheit. Und was passiert? Das Opfer lässt sich demütigen. Es lässt sich vom Täter demütigen, indem der Täter sagt, du bist schwach. Und das Opfer sagt, ja, ich bin schwach. Danke, dass du es erkennst. Und der Retter sagt, oh Opfer, du bist so schwach, ich helfe dir. Und das Opfer sagt, ja, danke, dass es einer erkennt. Ich bin so schwach. Es braucht diesen Verfolger oder diesen Täter und den Retter. Es idealisiert den. Und es zieht sich wie raus aus der Vergangenheit. Und dann gibt es den Retter. Und der sagt, ich bin gut. Ich bin fähig. Ich kann dir helfen, aber ich bin auch mehr als du. Ich helfe dir, weil ich es kann. Und du bist da unten und brauchst meine Hilfe. Der Retter nimmt seine Rolle ein, weil er sich selber beweisen muss, es braucht mich, damit ich anderen helfe. Ohne mich geht es nicht. Er stellt sich selbst über die Menschen und die Fähigkeiten, die diese Menschen haben. Und dieser Retter, er handelt ungefragt, ohne direkten Auftrag. Und dann gibt es als Letztes noch den Täter, der sagt, ich bin in Kontrolle, ich bin stark und du bist unfähig, Opfer. Du bist im Unrecht, du bist schuld. Ich kann wenn ich will, dir wehtun. Ich kann bestimmen, wie es läuft. Und er braucht auch Stabilität und Kontrolle. Der Verfolger braucht es, dass er andere den Fehler zuordnet. Er möchte nicht die Verantwortung übernehmen. Er gibt anderen die Schuld. Er gibt die Verantwortung ab. Und diese drei stehen immer im Verhältnis miteinander. Der Retter sagt, ich helfe die Opfer. Und das Opfer sagt, ja, danke, ich bin so schwach. Und der Täter sagt, oh, Opfer, du bist so schwach. Furchtbar. Und es nährt sich da gegenseitig, nähern sie sich. Und der Retter, er setzt das Opfer niemals frei. Er will es immer in dieser Opferrolle halten. Er will nie, dass das Opfer laufen lernt. Du hast ja mich, zum Glück hast du mich. Und ich habe ein Beispiel aus der Gemeinde, bisschen überspitzt erzählt. Und ich erzähle es aus meinem Bereich, aus unserem Bereich, Ellen und meiner. Wir suchen beispielsweise Leute für eine Aufgabe. Wir suchen Leute für die Kinderstunde nächste Woche. Und wenn ich dann als Opfer rangehe und sage, oh, meine Lieben, wir haben keine Leute für die Kinderstunde kommenden Sonntag. Und wenn du es nicht machst, Thomas, dann kommen wir, es wird schrecklich, es wird leider ausfallen. Dann kommen die Kinder halt nicht in den Himmel. Kannst du damit leben? Ich kann nichts machen, kannst du es? Und der Retter, wie interagiert er, sagt, ach, gut, dass es mich gibt. Gut, dass ich in dieser Gemeinde bin. Niklas, ich helfe dir. Und der Täter, was sagt der? Er sagt, Niklas, du bist ganz selber schuld. Ganz selber, wenn du so einen Personalplan machst, wenn du so mit deinen Mitarbeitern umgehst, wenn du, gerade selber schuld. Du bist unfähig. Kein Wunder, was bezahlen wir dich? Und da kommen wir in heikles Fahrwasser. In ein richtig heikles Fahrwasser. Denn wenn ich so argumentiere, wie ich tue, als Opfer, dann manipuliere ich mein Gegenüber. Dann manipuliere ich den Thomas. Denn wer sagt denn da noch nein? Wenn ich in einer Position von Macht bin, und das ist jeder von euch, jeder von uns, wenn ich ein Leiter bin, egal ob gewählt oder der heimliche Führer in der Kinderstunde, Jugend, Hauskreis, Seniorenkreis, Seelsorger, Gemeindeleitung, wenn ich diese Position, irgendeine Position, nutze, um andere zu schikanieren, um zu benachteiligen, um zu schaden, um mir persönliche Vorteile zu erschaffen, dann missbrauche ich die Macht, die ich habe. Und vielleicht hast du das erlebt in deiner Kindheit mit deiner Kinderstundentante oder in deinem Arbeitsverhältnis mit deinem Chef, mit deinem Kollegen, in der Beziehung, in der Schule, in der Gemeinde. Menschen mit Macht, die schikanieren, die schaden und sich persönliche Vorteile erschaffen. Und ich spreche nicht über unsere Gemeinde. Ich spreche über alle Kirchen und über die ganze Gemeindelandschaft hinweg, von konservativer Gemeinde bis zu charismatischer Erweckungsgemeinschaft, von Staatskirche bis zu Hauskreis. Und es schmerzt mich im Herz, dass in den Reihen dieser Gemeinden diese Menschen nicht mehr sitzen, die das erlebt haben, wenn Macht missbraucht wird. Dass wir sie nicht mehr erreichen, weil diese Herabsetzung und Verletzung, die diese Menschen erfahren haben, so tief drin ist und so tief mit Gemeinde und Kirche verbunden ist, dass sie keinen Ort mehr für sich sehen hier. Und das tut mir im Herzen weh. Und vielleicht merkst du heute Morgen, dass du das erlebt hast. Dass dich jemand nicht freigesetzt hat, nicht hat laufen lassen, dass dir jemand ständig gesagt hat, du bist schuld, du bist unfähig, weil er diese Rolle eingenommen hat. Dann darf ich dich ermutigen. Nach dem Gottesdienst gibt es hier vorne Gelegenheit für all das. Das ist ein Platz für Dank und für Lob und für Freude und für Fürbitte, aber auch für solche Verletzungen. Und da wartet jemand auf dich. Aber, und das Schöne ist, wir wollen nicht bei dieser Problemanalyse stehen bleiben. Denn es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg aus diesem Dreieck und das ist das Gewinnerdreieck. Und das dreht sich mit der Spitze nach oben. Und es passt ganz schön zu dem Bibeltext, den wir gelesen haben, denn der Retter und der Täter gehen in Demut einen Schritt zurück und gehen in ein Dienstverhältnis. Die Beziehung ändert sich. Der Ausweg aus diesen Rollen ist ein Schritt der Selbstverantwortlichkeit. Ich gehe einen Schritt runter. Der Retter, er wird zum Unterstützer. Ich kann anbieten, ich kann dir anbieten, dir zu helfen. Ich kann dich begleiten. Ich bin motiviert durch ein echtes Interesse an dir. Der Unterschied ist, dass der Retter, dass die helfende Person respektiert wird, beachtet wird und dass der Retter sieht, die kann ihr Problem selber lösen. Sie kann das selber, aber ich kann sie begleiten, ich kann sie unterstützen. Und der Täter, er hat auch was Gutes in sich. Genauso wie der Retter, sie haben einen guten Impuls. Er wird zum Herausforderer, zum Konfrontierer, zum Verhandler. Er steht ein für das, was wichtig ist. Es sind diese Konfrontationsgespräche, wo jemand in einer schönen Vertrauenssituation sagt, denkst du, es gibt einen Zusammenhang zwischen deiner Erschöpfung und deiner Ernährung? Das ist eine Konfrontation. Das hat dieser Herausforderer, er hat es tief in sich. Und das Opfer, es wird zum Hilfesuchenden. Es weiß, ich kann Dinge verändern, aber ich muss Verantwortung übernehmen für mich und mein Haus. Ich übernehme Verantwortung für mich und meine Kinder. Ich erkenne meine Verletzlichkeit, ich leide, ich habe ein Problem, aber ich kann gezielt nach Hilfe fragen und Unterstützung. Und diese Rollen, sie dienen einander. Und das ist wunderschön. Wie diene ich jetzt also meinem Hauskreismitglied, das ein Problem hat? Vielleicht nicht nur Nudelsalat. Vielleicht ist es Gebet. Vielleicht wird von mir verlangt, dass ich jeden Morgen um 6 Uhr früh ihn anrufe und sage, komm, jetzt beten wir gemeinsam. Vielleicht ist das ein Dienst, ein Rat, eine tatkräftige Unterstützung, eine Begleitung über lang. Und diese Eigenschaften bietet Feedback an, spricht Dinge an, übernimmt Verantwortung, bietet Hilfe an, unterstützt es. Ich sehe sie bei Jesus und seiner kleinen Gemeinde, den Jüngern. Neben dem Fakt, dass Jesus der Retter ist, er setzt die Jünger frei. Er unterstützt sie, er begleitet sie. Er schickt sie und sagt, geht hin, predigt und treibt Dämonen aus und heilt. Geht, macht, ich begleite euch und dann kommt zurück und wir sprechen drüber. Aber er konfrontiert auch. Es gibt diese Geschichte am Jakobsbrunnen, wo er mit der Frau sitzt und dann sagt er, du hattest 5 Männer. Der, bei dem du jetzt lebst, der ist nicht dein Mann. Und er erklärt ihr, erklärt auch anderen, er konfrontiert und erklärt, damit sie weiterkommen, mit einem Blick der Liebe. Und auch wenn sein ganzes Leben ein großer Dienst ist, so war, bittet auch Jesus selbst um Hilfe. Er spricht auch zu seinen Jüngern im Garten Gethsemane, wacht mit mir, betet mit mir, jetzt brauche ich euch. Jetzt seid bei mir. Ich finde es wahnsinnig spannend, über das zu reden, als jemand in der Gemeindeleitung. Über Macht und Machtdynamiken, über Freisetzen und Konfrontieren mit der Liebe im Blick. Und wir machen das als Gemeindeleitung nicht perfekt. Wirklich. Wir sind Menschen und wir schlüpfen manchmal in Rollen, die getriggert werden durch irgendwas. Und schon sage ich als Gemeindeleiter, oh, es geht einfach. Und ich habe eine harte Wahrheit für dich und auch für mich. Wir werden dich enttäuschen. Diese Gemeinde wird dich enttäuschen und diese Gemeindeleitung wird dich enttäuschen. Es wird Enttäuschungen geben, zwischenmenschlich. Du wirst von mal von mir enttäuscht sein. Du wirst vielleicht strukturell enttäuscht sein. Die hätten doch dieses Essen viel früher. Vielleicht bist du enttäuscht über die Corona-Politik die letzten 2 Jahre. Es gibt vielleicht kleine Enttäuschungen und es gibt vielleicht auch große Enttäuschungen. Aber ich habe 2 Antworten darauf. A. Das Vertrauen, das du in Jesus setzt, wird nicht enttäuscht. Er kommt dem nach, was er dir verspricht. Und B. Wir als Gemeindeleitung, wir zermartern unsere Hirne, wie wir einen Boden bereiten, wo wir euch hinausheben können aus der Opferrolle, selbstverantwortlich. Du und dein geistliches Leben, du und deine Beziehung mit Jesus, wir begleiten dich. Und es ist auch unsere Aufgabe als Gemeinde gesamt, nicht nur die der Aufgabe der Gemeindeleitung, euch einander zu unterstützen, zu begleiten, Experten zu sein, Dinge anzusprechen, Herausforderer zu sein, zu konfrontieren, zu fragen mit diesem Schritt der Demut und dem Dienst. Die Frage, die mich wirklich bewegt, und ich komme schon zum Schluss, ist: Wie geht es, eine dienende Gemeinde zu sein? Praktischer Dienst aneinander und darüber hinaus. Wie sieht diese Gemeinde aus? Wie schaffen wir das? Und ich bin immer wieder froh, dass irgendeine Gemeinde im Neuen Testament das gleiche Problem hatte, das ich mir gerade stelle. Und diesen Text teile ich mit euch, denn Paulus schreibt an die Christen in Philippi in Vers 1, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Und jetzt, nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Allen mit der gleichen Liebe begegnen in Vers 2. Die Person, die nicht die gleiche Meinung hat wie ich, mit der gleichen Liebe begegnen. Die Person, die das macht, was ich super finde, und die Person, die das macht, was ich furchtbar finde, mit der gleichen Liebe. Und ein gemeinsames Ziel nicht aus den Augen verlieren. Jesus ähnlicher werden. Und das bedeutet, wir alle sind auf dem Weg. Niemand ist da. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir sind auf dem Weg. Der eine achte den anderen höher als sich selbst. Anderen dienen. Demütig einen Schritt zurückgehen nach unten und zu sagen, ich möchte dein Unterstützer sein. Ich möchte dein Herausforderer sein. Komm, wir gehen dieses Ziel. Wir machen diesen Schritt zurück. Und das ist eine Haltung, die unseren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist wie, wenn du am Essenstisch sitzt und deine Mama kommt vorbei und sagt, setz dich gerade hin, dein Rücken ist schief. Es ist eine Haltung, die ist so tief drin, dass wenn du ganz entspannt sitzt, das ist deine Haltung. Das ist sowas tief drin ist, dass du dir keine Gedanken machst. Das ist Haltung. Es ist nicht die Lösung, es ist nicht der Lösungsschritt für eine gerade brenzliche Situation, demütig zu sein und den anderen höher zu achten. Es ist nicht der Ausweg aus einem Konflikt, nein, es ist eine Haltung. Es ist eine Körperhaltung, die man nicht bemerkt, bis die Mama sagt, Rücken gerade. Wie könnte das aussehen? Ich bin gespannt. Lasst uns gemeinsam drüber nachdenken, wie eine Gemeinde aussieht, die das hat, diese Haltung. Gott Er dreht Beziehungen und Verhältnisse um. Bewusst sein schaffen und bewusst machen. Gott möchte Diener. Und wir haben es in der Hand, Hilfe zu holen, Hilfe anzubieten. Wir haben es in der Hand, Leute zu unterstützen. Und der Weg raus aus diesem Dramadreieck, aus diesem Spirale, ist es ein bewusst machen und bewusst gehen. Und wir dürfen dienende Gemeinde sein mit einem Blick auf den anderen. Was braucht er? Wie der Gast an unserem Tisch. Ich biete ihm noch ein Stück Brot, noch etwas Bohnen, noch ein Stück Fleisch, damit es ihm gut geht. Und dafür bete ich noch und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ja, Jesus, ich danke dir für diese Bibelstelle und ich danke dir, dass du uns lehrst, dass in deinem Reich Dinge anders laufen. Und du siehst die Herausforderungen, die das mit sich bringt, weil sie gegen unser Ego gehen und gegen das Bequeme gehen und gegen die Sicherheit gehen und sie Arbeit bedeuten, Herr. Aber ich danke dir, dass wir durch dich und durch das, was du getan hast, durch den Dienst, den du am Kreuz getan hast, dass wir da sehen dürfen, wie Dienst funktioniert und dass er uns freisetzt, dir zu dienen und den Menschen um uns herum zu dienen, sie zu lieben. Dass die Liebe von dir zu uns, zu allen anderen geht, Herr. Und darum bitte ich dich, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, dass ich eine Person sein darf, die diese Liebe und diesen Dienst und diesen Demut ausstrahlt, Herr. So segne uns du diesen Tag, segne uns diesen Gottesdienst, sprich du zu uns, auch in den Gesprächen nachher beim Essen, Herr. Amen.